Der East Room des Weißen Hauses war rappelvoll, als George W. Bush eintrat. Im dunklen Anzug mit babyblauer Krawatte und seinem charakteristischen Lächeln. Thiel hatte einen halben Tag auf diesen Augenblick gewartet, als einer von rund 200 Tech-Managern, die ins Weiße Haus geladen worden waren, um den neuen Präsidenten zu treffen. Bush, ein Harvard-MBA-Absolvent, der sich auch noch als Geschäftsmann gerierte, als er bereits Gouverneur von Texas war, hatte das Silicon Valley während und nach seinem Wahlkampf aggressiv umworben und sich dabei auf Floyd Kwame, Risikokapitalgeber bei Kleiner Perkins, als technischen und wissenschaftlichen Berater gestützt. Damit war er von der Tradition abgewichen, denn anders als frühere Vorsitzende des Präsidialen Wissenschafts- und Technikbeirats war Kwame kein Wissenschaftler. Bush kam gleich zu Anfang auf die Dotcom-Blase zu sprechen und merkte an, diese Regierung hat großes Vertrauen in die Zukunft unserer Technologiebranche, obwohl der Aktienmarkt derzeit eine etwas andere Botschaft vermittelt. In der Rede, die er gerade mal zwei Monate nach seiner Amtseinführung im März 2001 hielt, versprach Bush, verstärkt fossile Brennstoffe zu fördern, die Körperschaftssteuern zu senken und sich für den uneingeschränkten freien Handel einzusetzen. Für den Fall, dass die Konjunktur weiter schwächeln sollte, gab er zu bedenken, die protektionistische Stimmung könnte in ganz Amerika hochkochen. Der Präsident und Geschäftsmann versicherte, dagegen zu halten. Wir sollten nicht versuchen, Mauern um unser Land zu bauen oder andere dazu ermutigen, sagte er auf kleiner Bühne. Vielmehr sollten wir Mauern niederreißen. Damals interessierte sich nur eine Handvoll prominenter Leitfiguren aus dem Silicon Valley für Politik, doch die meisten von ihnen hatten sich Bushs Gegenkandidaten Al Gore und dessen gemäßigter technokratischer Vision von demokratischer Parteipolitik angeschlossen. Das übrige Silicon Valley bekannte sich in aller Regel zu einer Ausprägung des Libertarismus, der zumindest öffentlich absolut unpolitisch war. Dabei handelte es sich um den Technofuturismus der Zeitschrift Wired, einer Verschmelzung aus der persönlichen Freiheit à la Haight-Ashbury, der Summer of Love-Ära und der Geh-mir-nicht-auf-die-Nerven-Einstellung, durch die sich die kalifornische Politik seit David Starr Jordan, dem ersten Präsidenten von Stanford, auszeichnete. Thiel war seinerzeit eine Ausnahme, sowohl in seinem neuerlichen politischen Eifer als auch in seiner Distanzierung von vagen Atari-Demokraten wie Gore. Er hatte sich in neokonservative Theorien vertieft, den konservativen Philosophen und Nazi-Rechtsgelehrten Carl Schmitt gelesen, dem mitunter zugeschrieben wird, Inspiration für den Ausbau der Exekutive unter George W. Bush gewesen zu sein, und Leo Strauss, den Politikwissenschaftsprofessor der Deutsch-Jüdischen University of Chicago, der behauptet hatte, mit der Übernahme liberaler Werte habe der Westen seine Orientierung verloren. Thiel hatte sich über die Einladung zu Bushs Veranstaltung gefreut, wenngleich diese eher einem Fototermin glich. Im Jahr darauf beherrschte ihn die Aussicht auf einen Präventivschlag gegen den Irak, auf den Bush drängte und den Thiel nach eigener Aussage gegenüber Beschäftigten favorisierte. Das kam den libertären PayPal-Leuten sehr spanisch vor. Sie konnten nicht verstehen, warum ihr ideologischer Weggefährte für die militärische Expansion eintrat. Das war schon komisch. Wir dachten, was in aller Welt meinst du damit, Peter? Damit redest du doch dem Big Government nach dem Mund, berichtete eine Quelle. Das war einer von vielen ideologischen Kompromissen, die Thiel ab 2002 einging, weil sie den verschiedenen Projekten entgegenkamen, die er zeitgleich verfolgte. Seine Initiativen standen zwar in Zusammenhang, unterschieden sich aber und erforderten jeweils unterschiedliche Überzeugungen, was von ihm verlangte, je nach Publikum, vor dem er gerade stand, ein leicht verändertes Image zu projizieren. Es handelte sich dabei um ein finanzielles Projekt, das zum Ziel hatte, Thiels Vermögen zu vergrößern und das von ihm erforderte, gelegentlich die Geschmäcker und Sitten eines Wall-Street-Moguls an den Tag zu legen, um ein Tech-Projekt, bei dem es darum ging, ihn nach dem Platzen der Dotcom-Blase als Machtfaktor im Silicon Valley zu etablieren und um ein politisches Projekt, mit dem er sich durch sein Geld und seine Glaubwürdigkeit als Tech-Unternehmer, als konservativer Vordenker aufbauen und wachsenden Einfluss in Washington erlangen wollte. Diese drei Vorhaben erzeugten oft ein Spannungsfeld. In seiner Identität als Hedgefondsmanager wandte er sich vom Silicon Valley ab, stattete sich mit den Insignien des Wohlstands aus, kaufte repräsentative Häuser, schicke Autos und tat geschäftlich seiner Eitelkeit Genüge. Dennoch hingen sie zusammen, denn sie alle beinhalteten auf die eine oder andere Weise die Erhebung von Thiels Nonkonformismus zur bewunderungswürdigen Tugend in eigener Sache.